Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Are you ready to do the workout?
Yeah!
This is a beginner's workout. Stand with your feet a little more than hip distance apart. Stomach tight, buttock.
Ja, herzlich willkommen zu Ihrem Fitness-Workout hier auf Deutschlandfunk Kultur.
Two and back, two left. Stretch it out front.
Also den Kopf rechts, links, rechts, Blick auf die Straße, falls Sie gerade doch im Auto sind. Ein Ausschnitt aus den legendären Fitnessvideos der Schauspielerin Jane Fonda. Wie Fitness und Pop zusammenhängen, ist eins unserer Themen heute. Wir beginnen aber gleich mit sexualisierten KI-Bildern auf der Plattform X, ehemals bekannt als Twitter, oder wie die Financial Times betitelt, X, die Deepfake-Pornoseite, ehemals bekannt als Twitter. Ich weiß nicht, ob Sie noch bei X sind. Ich kenne mittlerweile nur noch Menschen, die die Plattform verlassen haben. Und immer mal wieder schwappen dann Infos von X rüber, die nur noch mehr Gründe für einen Exit liefern. Also Desinformation, Hate Speech. Dann gab es den KI-Chatbot mit fragwürdigen Antworten. Und nun zuletzt noch eine Bildbearbeitungsfunktion, die auch für pornografische Deepfakes genutzt wird. Also echte Fotos von echten Menschen werden umgewandelt in Bikini- oder Nacktfotos, ungefragt, ohne Zustimmung. Wie hoch das Ausmaß des Missbrauchs ist, hat die europäische gemeinnützige Organisation AI Forensics untersucht. Da kam raus, die Opfer sind meist Frauen, aber auch Minderjährige sind betroffen. Und die Täter sind meist männlich aussehende Accounts. In über 90% werden Fotos von normalen Menschen, also Nicht-Prominenten, benutzt. Eine Organisation, die von digitaler Gewalt Betroffene unterstützt, ist Hate Aid. Und über den Fall Grok auf X und die pornografischen KI-Fakes konnte ich kurz vor der Sendung mit der Geschäftsführerin von Hate Aid, Josephine Ballon, sprechen, für die digitale Gewalt, KI-Fakes und Pornografie keine neuen Themen sind, und habe sie deshalb als erstes gefragt, ob die Nutzung dieser neuen Grok-Funktion ein neues Ausmaß von digitaler Gewalt ist.
In unserer Betroffenenberatung sind bisher noch keine Betroffenen von diesen Grok-Bildern angekommen. Allerdings beobachten wir die Lage natürlich sehr genau auf X und sehen, dass natürlich das Thema Nacktfotos, die ohne Einverständnis der abgebildeten Person erstellt werden, dadurch eine ganz neue Qualität erlangt. Denn Grok ermöglicht ja nicht nur die Erstellung dieser Bilder. Davon gibt es schon längst ganz viele Apps, Notification-Apps im App-Store und Web-Anwendungen, die man dafür seit Jahren benutzen kann. Aber Grok postet diese Bilder ja auch direkt und verbreitet sie direkt auf X als großer Social-Media-Plattform. Und das ist natürlich ein Problem, denn wir haben gesehen, einige Accounts wurden entfernt, einige Inhalte wurden auch entfernt, aber dann gab es eben Screenshots, die davon weiter verbreitet wurden. Das heißt, das ist natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit und Reichweite, die dadurch erzielt wird.
Also doch ein neues Ausmaß. Wir können ja mal kurz über die Studie reden. Also die gemeinnützige Organisation AI Forensics hat die besagten KI-Fotos analysiert, und von diesen 20.000 KI-generierten Bildern waren gut die Hälfte Menschen in freizügiger Kleidung wie Bikini oder Unterwäsche. Ergebnis auch, hauptsächlich sind Frauen die Opfer. Auch Minderjährige, die Profile der Täter waren wahrscheinlich die meisten Männer. Aber vor allem sind auch Nicht-Prominente betroffen. Also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen einfach ganz normale Menschen. Ist das eine Entwicklung, die stärker geworden ist?
Das ist leider nicht der Fall. Deswegen ist das, was mit Grok passiert ist, als man dem Ganzen eine Bildgenerierung als Feature hinzugefügt hat, extrem vorhersehbar gewesen. Man könnte schon fast sagen, dass man es darauf angelegt hat, dass genau das passiert. Denn schon vorher war die Schätzung, dass 95% der im Internet kursierenden Deepfakes sexualisiert sind und vor allem Frauen abbilden, viele eben auch ohne ihr Einverständnis. Das heißt, dass es jetzt einen niedrigschwelligen Bildgenerator gibt, der direkt in eine Social-Media-Plattform eingebunden ist, hat es einfach nur noch leichter gemacht, und es war extrem vorhersehbar, dass genau das passiert.
Und KI zu bedienen war ja mal komplizierter, jetzt wird es auch immer einfacher. Das heißt, es ist auch immer einfacher, Schaden anzurichten. Wie helfen Sie eigentlich den InternetnutzerInnen? Also Sie haben ja gerade gesagt, durch Grok haben Sie jetzt noch keine Anfragen bekommen, aber grundsätzlich ja wahrscheinlich schon. Was raten Sie denen?
Ich möchte nicht verschweigen, dass diese Fälle sehr, sehr gravierende Fälle sind und auch welche, die extrem viele Ressourcen binden, sowohl bei den Betroffenen als auch bei uns als Beratungsstelle. Denn was man nicht machen darf, ist einfach wegschauen. Viele wollen das natürlich erstmal verdrängen. Vielleicht geht es vorbei, wenn ich einfach nur warte oder sind einfach auch zu belastet, um sich Informationen damit auseinanderzusetzen. Aber das ist in dem Sinne genau das Falsche, langfristig gedacht, wenn es darum geht, diese Bilder so gut wie es geht aus dem Netz zu bekommen. Und das ist wahnsinnig schwer. Selbst wenn man sie direkt meldet und versucht, dagegen vorzugehen, ist es oft so, dass die Bilder immer wieder kommen, dass sie einfach niemals ganz verschwinden und das für viele Betroffene zur Lebensaufgabe geht. Deswegen ist der wichtigste Rat, nicht damit allein zu bleiben, sondern sich Unterstützung zu suchen bei einer Beratungsstelle, bei einer Anwaltskanzlei oder den Personen seiner Wahl und eben nicht vor Scham einfach sich zurückzuziehen und zu hoffen, dass es von allein vorbeigeht.
Sie haben ja auch eine Petition gestartet, weil das Erstellen von diesen Deepfakes in Deutschland nicht strafbar ist. Wie erfolgreich ist diese Petition?
Ja, also es geht immer mehr. Wir sind allerdings bisher mit der Resonanz recht zufrieden, weil natürlich das auch ein ganz wichtiges Thema unserer Zeit ist. Wir ärgern uns natürlich über die Politik, dass man nicht längst schon aktiv geworden ist, obwohl man schon auch vor ein paar Jahren die Chance gehabt hätte. Das ist auch nicht unsere erste Petition zu diesem Thema. Aber jetzt gibt es ein Zeitfenster, um eben genau darüber zu sprechen, ob auch die Erstellung solcher Deepfakes eine Straftat werden muss. Wir sind der Meinung, ja, dass es nicht übertrieben wäre, weil eben diese neue Qualität dieser KI-Bildgeneratoren es ermöglicht, allen Menschen so viele Deepfakes zu erstellen, wie man möchte, die dann auch digital gespeichert werden und quasi, selbst wenn sie nicht direkt hochgeladen werden, eine tickende Zeitbombe sind und nur ein Datenleck davon entfernt, veröffentlicht zu werden und nie wieder wegzugehen.
Und auch Menschen so unter Druck gesetzt werden können. Was gerade auf X zu beobachten sei, wirke wie die Industrialisierung sexueller Belästigung, sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und er forderte auch die EU-Kommission zum Handeln auf. X hatte ja neulich erst eine Strafe erhalten, weil es gegen EU-Vorschriften verstößt und sie setzen sich ja auch dafür ein, dass EU-Recht umgesetzt wird. Was ist denn Ihre Einschätzung, was die EU nun tun sollte oder überhaupt könnte?
In meinen Augen liegt hier tatsächlich ein Verstoß der europäischen Plattformregulierung des Digital Services Act vor, denn dieses sagt für sehr große Online-Plattformen, und X ist eine sehr große Online-Plattform, dass bei der Einführung neuer Funktionalitäten die systemische Risiken, wozu auch die Verbreitung rechtswidriger Inhalte und auch geschlechtsspezifische digitale Gewalt zählt, eben eine Risikobewertung durchgeführt werden, um dann eben zu schauen, welche Risiken entstehen und wie man diese minimieren kann. Und das ist hier gerade nicht passiert. In der Vergangenheit hat die EU-Kommission bei TikTok schon mal eine Funktionalität unterbunden, die Minderjährige belohnen sollte für Bildschirmzeit. Da sind sie auf dieser Grundlage eingeschritten und haben verhindert, dass es eben ausgerollt wurde.
Zum Abschluss würde ich Sie noch mal kurz fragen. Es war ja auch in den Nachrichten gegen Sie und Ihre Kollegin Annalena von Hodenberg gilt neuerdings ein Einreiseverbot in die USA und der Vorwurf, dass Sie amerikanische Plattformen zensieren wollten. Und Sie werden da auch als radikale Aktivistinnen bezeichnet. Wie beeinflusst das gerade Ihre Arbeit?
Es beeinflusst unsere Arbeit in erster Linie so, dass natürlich der Umgang damit sowohl das öffentliche Interesse als auch das Treffen von Vorkehrungen, um die Organisation zu schützen, Ressourcen frisst. Ansonsten beeinflusst es unsere Arbeit aber nicht, denn wir lassen uns von solchen Maßnahmen ganz sicher nicht einschüchtern. Wir arbeiten weiter, um Online-Plattformen in die Verantwortung zu ziehen, um Nutzende zu schützen und vor allem uns dafür einzusetzen, dass die digitale Souveränität in Europa auch im Internet etwas bedeutet.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen hier im Deutschlandfunk Kultur zu den KI-Fakes auf X. Josephine Ballon von der Organisation HateAid. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Falls Sie uns digital über unsere Deutschlandfunk-App hören oder auch mal etwas auf unseren Webseiten nachgeschaut haben, wurden Sie bestimmt auch gebeten, abzustimmen, welches Thema unsere Deutschlandradio-Denkfabrik dieses Jahr behandeln soll. Und die meisten Menschen haben folgendes Thema gewählt: Das Recht des Stärkeren, wie Machthaber die Welt neu ordnen. Hier im Kompressor schauen wir natürlich das ganze Jahr auch darauf, wie auch die Popkultur vom Recht des Stärkeren beeinflusst wird. Aber jetzt, zum Anfang des Jahres, drehen wir den Spieß mal um und schauen, wie es auch anders geht. Wir sprechen jetzt über ein Festival, das die Show-Acts zum Beispiel nicht wegen hoher Followerzahlen oder Spotify-Abrufe bucht und auch nicht in einer Großstadt stattfindet, sondern im 800-Einwohner-Dorf Schiphorst. Das Avantgarde-Festival gibt es seit Jahrzehnten und schafft Platz für experimentelle Musik, künstlerische Freiheit und Gemeinschaft. Wie das gelingt und ob es weiter gelingen kann, habe ich kurz vor der Sendung die Festivalleiterin Jean-Marie Varin gefragt und wollte als erstes von ihr wissen, wie das Festival überhaupt aussieht. Also für alle die, die noch nie in Schiphorst waren. Weil von Wacken haben viele die Bilder von verschlammten Wiesen und Zeltstädten im Kopf. Wie sieht das Avantgarde-Festival aus?
Ja, voll gerne. Also Schiphorst ist ein sehr kleiner Ort in Schleswig-Holstein im Herzogtum Lauenburg. Der ist sehr speziell, denn es war schon immer ein sogenannter Bauernort und rund um den Dorfteich stehen wirklich riesengroße, wunderschöne Höfe. Das ist nicht überall so, da ist noch ein toller Erhalt und ein bisschen weiter vom Dorfteich entfernt steht halt auch dieser wunderschöne Bauernhof meiner Eltern von Carina Varin und Jean-Hervé Perron, die auch die Gründer des Festivals sind. Und dieser Hof ist ein Spitzdach. Ich kann tatsächlich schlecht einschätzen, wie hoch er ist, und hat einen Innenhof. Also die Ställe sind dann hinten noch an das Haupthaus dran und dadurch entsteht ein toller Innenhof. Und dort kann man am Lagerfeuer sitzen und in der alten Tenne, das ist so ein bisschen der alte untere Ort, ist halt eine Bühne. Und in dem Heuboden direkt darüber, der unter diesem Spitzdach ist, ist so eine zweite Bühne, ein zweiter Veranstaltungsort. Und in alten Ställen ist die Bar und hinten im Garten, den meine Mutter toll über 30 Jahre angelegt hat, auch mit einem kleinen Teich und vielen Rosen, da campen dann unsere Gästinnen. Aha. Also keine große Wiese, sondern mehr wirklich zwischen den Bäumen und Beeten, Erdbeeren pflückend, Johannisbeeren genießend. Und trotzdem kennen wir natürlich auch den Problem mit dem Matsch.
Das klingt einfach nach einem sehr familiären Festival. Wie viele Menschen kommen dann da so?
Wir haben circa 150 Gästinnen und dann nochmal so bis zu 80 MusikerInnen und dann das Team. Also ich denke, wir sind immer so um die 350 Menschen.
Und seit 1996 gibt es das Festival immer, also nicht jedes Jahr, immer mal wieder. Und wenn ich das richtig gesehen habe, Sie waren schon mal zu Gast bei uns und haben dort erzählt, dass Sie nicht nur auf dem Hof aufgewachsen sind, sondern auch seit Kindesbeinen bei diesem Festival sind und einmal sogar am Tresen als Kind eingeschlafen sind. Was waren denn das für Gründe von Ihren Eltern oder auch von Ihrem Vater, der auch in der Band Faust ist, damals 1996 das Festival zu gründen?
Ja, tatsächlich hat er 1996 nicht aktiv in der Band partizipiert, sondern war Kulissenbauer in Hamburg, auch ziemlich erfolgreich. Also für Film, Fernsehen und Musiktheater hat er Kulissen gebaut. Und er sagt selber auch immer, er hat halt so viel verdient, dass er sich dachte, bevor ich das in Steuergeldern zurückzahle, verwandle ich es doch lieber in Kunst und Kultur. Und hat halt dieses wundervolle Festival gegründet und hat dadurch auch einen Verein gegründet. Und hat einfach wunderbare Veranstaltungen gemacht und vielen Musikerinnen und auch lokalen KünstlerInnen dadurch eine Plattform geboten.
Du leitest ja das Festival jetzt seit 2014. Wonach wählst du die KünstlerInnen aus, die dann dort auftreten?
Ja, das ist ein sehr persönlicher Prozess tatsächlich. Ich bin ein bisschen so wie so eine Stalkerin der experimentellen Musikszene. Ich verbringe sehr viel Zeit in den sozialen Medien und habe auch eine hohe Screentime, aber eher durch Research. Das heißt, ich folge vielen KünstlerInnen, gucke dann, mit wem sie kollaborieren. Ich schaue mir andere Festivals an und Venues und schaue, wer dort spielt und rutsche so immer tiefer in dieses Rabbit Hole und genieße das total und finde dort einfach Sachen, von denen ich dann das Gefühl habe, dass die zum Spirit, zum Geist des Festivals passen. Und das kann aus allen Genres und Kunstrichtungen kommen.
Und inwiefern ist das Festival auch heute anders im Vergleich zu 1996? Vielleicht arbeitet ihr auch anders, vielleicht auch mit einem zunehmenden autoritären Zeitgeist um euch herum?
Das Festival 96 wurde kuratiert von meinem Vater, der sehr stark von so Dingen wie Fluxus und Happening und Dada inspiriert war oder halt auch einfach so seine Kunstform gesehen hat. Und damals gab es noch sehr viel mehr Elemente, sowas wie die lokale Aikido-Gruppe hat noch was aufgeführt oder es gab eine Performance von einem Schäfer, der in seiner Schafsherde geschlafen hat. Also es war sehr viel diverser und sehr viel mehr in sich verwoben, wo man heute sagen kann, es gibt schon klar irgendwie einfach eine Bühne und da finden Konzerte drauf statt, experimenteller Form, aber ich habe doch sehr viel mehr Bühnenprogramm, würde ich sagen, als mein Vater früher. Das Autoritäre um uns herum, wie beeinflusst das mein Programm? Dagegenhalten. Mhm. Ich habe das auch im letzten, wir haben ja schon gesprochen, ich hatte ja schon ein Interview bei euch auch
letztes Jahr. Letztes Jahr zum Festival, genau.
Genau, zum Festival. Wir probieren, einen Ort zu schaffen, an dem jeder Mensch genauso sein kann, wie er oder sie möchte, und bieten Raum dafür. Ich glaube, das ist halt, wo wir gegenhalten. Also jeder kann kommen, so wie er oder sie ist, sowohl die Musikerinnen als auch die Gästinnen, und genauso sein, wie sie sein möchten.
Die Shiphoster haben ja auch freien Eintritt und sind dann nochmal extra eingeladen, wahrscheinlich alle zum Festival zu kommen. Siehst du dich denn selber auch als Grassroot-Bewegung, als Graswurzelbewegung, also von unten etwas verändern, heute wie vor 30 Jahren?
Ich würde fast sagen, heute mehr als vor 30 Jahren. Ich glaube nicht, dass mein Vater sich so gesehen hat. Ich wiederum setze mich sehr damit auseinander, dass es im ruralen Raum stattfindet, dass es mitten im Dorf stattfindet, und arbeite seit 2014 stark auch mit der Dorfgemeinschaft und probiere das immer weiter zu verweben. Dieses von unten bedeutet für mich auch viel, tatsächlich, wenn man es so runterbricht, von unten ohne Steuerung von oben, ohne Lenkung von oben, was irgendwie auch bedeutet, wir sind sehr lange ohne Fördergeberin ausgekommen und ohne Fördermittel und mussten somit alles von uns, von unten selbst erarbeiten und hatten aber auch niemanden von oben, der uns gesagt hat, was geht und was geht nicht.
Und trotzdem ist Förderung dann wahrscheinlich irgendwann ein Thema geworden und betrifft dich jetzt auch Kulturkürzungen?
Ja, also Fördergeberinnen sind irgendwann ein massives Thema geworden. Wir hatten das große Privileg, dass, wenn wir sagen, es ist ein kollektiver Effort, dieses Festival, dann ganz bestimmt auch, weil alle Künstlerinnen sich sehr stark damit identifizieren und auch die Gästinnen und die Künstlerinnen lange Zeit gekommen sind für keine oder fast keine Gagen. Und ich irgendwann gesagt habe, das kann nicht mehr so weitergehen, denn auch diese Menschen sind natürlich betroffen von Preissteigerung und Lebensmittelsteigerung und. Und wir müssen die auch supporten. Seitdem wir die Gagen anständig zahlen wollen, sind wir von Fördergeldern abhängig.
Letztes Jahr gab es das Festival unter dem Motto 3 Tage Utopie. Was für eine Utopie wünschst du dir dieses Jahr?
Ja, dazu vielleicht, letztes Jahr hat das Festival gar nicht so sehr unter dem Titel 3 Tage Utopie, also 3 Days of Utopia, stattgefunden. Das ist schon lange unser Untertitel, der uns mal gegeben wurde, geschenkt wurde von einem Musiker, von Chris Cutler aus Großbritannien.
Also immer Utopie. Genau,
es ist eigentlich immer 3 Tage Utopia. Das ist halt das, was uns gesagt wurde. This festival is like 3 Days of Utopia. Mhm. Seitdem benutzen wir das natürlich gerne. Welche Utopie ich mir wünsche, dass sie aufgeht, ist wie jedes Jahr, muss ich tatsächlich sagen, die Hauptutopie, und zwar, dass wieder diese Magie entsteht in dem Moment, wo alle zusammenkommen. Ich arbeite hauptsächlich alleine an dem Festival in den Vorbereitungen und es fühlt sich manchmal super abstrakt an, was ich tue, und ich habe oft auch Angst, dass es nicht klappt. Und dann passiert diese Magie, dass ab Donnerstagabend die ersten Gästinnen anreisen und mit jeder Person, die kommt, merke ich, dass mein Herz sich füllt und ich weiß, es kann gar nichts schiefgehen, weil es sind ja alle wieder da. Und alle bedeutet, alle Künstlerinnen, das Team, die Gästinnen, und dann entsteht halt diese ganz besondere Magie, diese ganz besondere Utopie, dass alle zusammen diese 3 Tage gestalten. Und bis nicht die ersten Gästinnen kommen, werde ich zittern und dann wird es einfach wunderschön, wie jedes Jahr. Es ist aber jedes Jahr auch gleich aufregend, ja.
Dann wünsche ich dir trotz Zittern bis dahin eine gute Vorbereitung. Dieses Jahr findet wieder das Avantgarde-Festival statt und ich habe mit Jean-Marie Varin, der Festivalleiterin, gesprochen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Wunderschönen Tag noch.
Gleichfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Eglau.
US-Präsident Trump findet, dass viele internationale Institutionen überflüssig oder schlecht verwaltet sind, auch im Kultur- und Bildungsbereich. Per Dekret hat er nun verfügt, dass die USA aus 66 Organisationen austreten. Dazu gehört etwa Education Cannot Wait, ein Bildungsfonds, der von UNICEF verwaltet wird. Ebenso betroffen ist die Internationale Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut, eine zwischenstaatliche Organisation in Rom, die sich der Denkmalpflege von Weltkulturerbestätten widmet. Die USA unter Trump verlassen auch die UN University, auch Weltuniversität genannt, die Denkfabrik der Vereinten Nationen. Im südlichen Afrika haben Forscher der Universität Stockholm eine überraschende Entdeckung gemacht. Die Archäologen fanden heraus, dass Menschen bereits vor 60.000 Jahren bei der Jagd Pflanzengifte einsetzten. Damit müssen sie über ein erstaunliches chemisches Wissen verfügt haben. Stefan Überbach.
Das Forschungsteam aus Schweden und Südafrika konnte auf mehreren aus Quarzstein gefertigten Pfeilspitzen chemische Rückstände der hochgiftigen Substanzen Bufandrin und Epibufasinin nachweisen, die aus der sogenannten Fächerlilie stammen. Der Fund ist damit, wie es in der Studie der Wissenschaftler heißt, ein faszinierendes Zeichen für fortgeschrittenes Denken bei frühen Menschen. Bislang stammten die ältesten direkten Belege für vergiftete Jagdwaffen aus dem alten Ägypten und waren rund 4000 Jahre alt.
Französische Übersetzer, Schriftsetzer und Korrektorinnen von asiatischen Comics schlagen Alarm. Sie sehen ihre Berufe durch künstliche Intelligenz bedroht. Das Kollektiv La Bande Illustrée veröffentlichte heute ein Manifest, über das die Zeitung Le Figaro berichtet. Die Angst vor der KI wachse bei jenen, die japanische, koreanische und chinesische Comics ins Französische adaptieren, betonte eine französische Übersetzerin. Die Spezialisten befürchten, dass KI-Anwendungen wie ChatGPT oder Midjourney sie langfristig überflüssig machen. Bereits im vorletzten Jahr kündigte ein japanisches Start-up an, in der Lage zu sein, künftig 500 Mangas pro Monat ins Englische zu übersetzen, fünfmal schneller als ohne KI-Unterstützung. Die Übersetzerin Anaïs Köchlin sagte, japanische Verlage wollten die gesamte französische Redaktionsarbeit umgehen. Das Kollektiv La Bande Illustrée wünsche sich daher, dass frankophone Verlage sich ihrer Sache anschlössen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Es ist Anfang des Jahres. Sind Sie auch hochmotiviert, endlich Sport zu machen? Oder gehen Sie schon immer ins Fitnessstudio und kommen jetzt vor lauter Neuanmeldungen nicht mehr an Ihre Geräte ran?
I like to move it, move it. You like to
move it. Sport im Pop.
Und da schauen wir jetzt in unserer Serie mal auf Fitness, wie Fitness und Popkultur miteinander verwoben sind. Da fällt mir zum Beispiel der Satz ein, do you even lift, bro? Also stemmst du überhaupt Gewichte? Das sind so Sätze aus der Fitnessszene, die in die kollektive Internetsprache eingegangen sind. Wie Fitness und Popkultur noch zusammenhängen, hat Jenny Zülker für uns.
Lift your arms, knee and stretch, again, single stretch. Knee bend stretch. Again. Reaches. Break too slow. Reaches. Break too slow.
Oxygen nach Luft schnappen ist das Stichwort. In den frühen 80ern überrollte ein Stulpen-Tsunami die Welt. Fortan galt Aerobic als neues Tool zur weiblichen Selbstoptimierung, natürlich aus rein gesundheitlichen Motiven. Die auf Hits choreografierten, schweißtreibenden Dance-Routines von Pionierinnen wie Jackie Sorensen, Judy Missett Shepard oder Jane Fonda passten zum Verständnis vom Frauenkörper als nicht mehr nur attraktives, sondern durchtrainiertes und vor allem gelenkiges Objekt, das sich dabei gern im engen Trikot zeigte. Dass immer ein paar Vorzeigemänner mithüpften, änderte die Situation nicht. Weil Fitness dem Tanzen ähnelt und damit nicht als hartes Training gilt, waren der Sport, seine Anhängerinnen und Vorturnerinnen weiblich besetzt. Dabei hatten die Aerobic-Erfinderinnen die Musik nur unter ihre Übungen gelegt, um zu vertuschen, wie anstrengend sie wirklich sind.
Are you ready to do the workout?
Yeah!
This is a beginner's workout. Stand with your feet a little more than hip distance apart. Stomach tight, butting, pulled in. Pull out of your torso and head right, to and back, to left. Stretch it out front and to the right. One, two, back, left, forward. Now reverse it to the left.
Judy Missett Shepard und Jane Fonda, die wissen ganz genau, dass sie die Leute quälen. Aber die haben sich gedacht, alle wollen gerne tanzen, alle wollen gerne in die Disco gehen. Also machen wir doch einfach Disco-Musik dazu.
Now shoulder lift.
Das sagt Filmemacherin Marieke Schröder, die die Entwicklung des Aerobic in einem Dokumentarfilm nachgezeichnet hat. Kurz nach Jane Fonda nutzte auch Fondas Schauspielkollegin Sydney Rome die vermittelbaren Schauwerte des Sports, zwängte sich in einen knappen Body, rief Frank Farian an und ließ sich von ihm einen Song mit imposanten 160 BPM schreiben, weil man in der sich immer schneller drehenden Welt seine Zeit optimal nutzen wollte.
Habt ihr Lust mitzumachen? Let's move! Als erstes Kopf vor und rechts, rückwärts, links und runter.
Weil mittlerweile auch aus den 50er Jahren herüber gerettete Bierbäuche ins Zentrum gerückt waren, dachte sich der Bayerische Rundfunk eine Methode aus, um dem Publikum die Selbstoptimierung weniger anstrengend und familienkompatibler unterzujubeln. Mit einer Musik, die genauso gut ins Bierzelt passen würde.
Und hopp und tief und hoch und tief. Ja, gleich alle mitmachen.
Inzwischen dürfen weibliche und andere Körper zwar eigentlich aussehen, wie sie wollen. Zur viel gelobten Body Positivity passt natürlich auch ein nicht fitter Körper. Doch gleichzeitig wimmelt es von Fitness-Influencerinnen, die vorführen, wie einfach und beglückend ihr Training ist. Wieder zeigen dabei vor allem Frauen ihre optimierten Körper. Und an einem sportkompatiblen Song wie Bauch, Beine, Po von Shirin David scheiden sich die Geister. Ist er eine Aufforderung zu einer Skinny-Körpernorm? Oder macht die Rapperin sich über genau diese Fitnesspredigerin lustig?
Du willst ein Body? Dann musst du pushen.
Egal wie stark man den Druck der Gesellschaft heute empfindet, sich fit zu halten oder zu optimieren, zumindest bei der Auswahl von Musik herrscht größtmögliche Freiheit. Ob man zu EDM, Klassik oder Death Metal joggt, ist jedem selbst überlassen und faul sein geht ohnehin zu allem.
Lazy, I wanna be lazy. I long to be out in the sun. With no work to be done under that awning they call the sky, stretching and yawning, and let the world go.
Jenny Silka über Fitness im Pop und alle weiteren Beiträge aus unserer Serie Move It, Sport im Pop. Pop im Sport, so rum. Pop im Sport geht auch. Wie übers Schwimmen zum Beispiel oder übers Boxen finden Sie online zum Beispiel in unserer Deutschlandfunk-App. Wer gerne Karten spielt, mag besonders die Spieldynamik oder vielleicht auch das Gewinnen gegen die anderen. Aber kann ein Kartenspiel eine komplette dramatische Geschichte erzählen? Das neue Computerspiel Death Howl versucht das. Ob ein Computerkartenspiel das kann, Markus Richter hat es ausprobiert. Hallo.
Hallo.
Bevor wir zu den Karten an sich kommen, welche Geschichte wird hier überhaupt erzählt? Wessen Death Howl, also wessen Todesheulen erklingt da?
Das erkläre ich gleich nochmal genauer, aber es geht hier sozusagen vor allen Dingen erst nochmal um die Mutter, die in meine mythische Todeswelt reist, weil ihr Sohn gestorben ist und sie glaubt, ihn wieder ins Leben zurückholen zu können. Das Ziel des Spiels ist also, diesen Sohn zu finden und gemeinsam aus dem Totenreich zu fliehen. Und dafür muss sie den Spuren ihres Sohnes folgen, die sich durch verschiedene Bereiche des Totenreichs ziehen. Man könnte fast meinen, es handelt sich um Dantes neuen Kreise der Hölle. Aber es sind nur 5 Bereiche, ein Prolog und dann 4, die man so frei aussuchen und bereisen kann und die sich im Thema auch unterscheiden. Eine düstere Waldlandschaft voller Wildschweine, Rabenköpfe, Eulenschatten und anderen Gruselwesen. Damit fängt es an. Später gibt es noch so eine Schneewelt mit Schneegeistern und Wölfen. Und diese Gegenden und Kapitel kann man erforschen. Und es gibt eine ganz klare Unterteilung zwischen Herumlaufen und das Erleben und eben das Kämpfen gegen diese Monster. Und die Grafik ist dabei sehr minimalistisch, sehr pixelig, aber trotzdem sehr stimmungsvoll, auch dank dieser Soundatmosphäre, die wir hier gerade hören. Und immer wieder begegnet man da so seltsamen Gestalten oder Stimmen, die scheinbar aus dem Nichts kommen. Und wenn man eigentlich seinen Sohn sucht, geht es aber dann in diesen Gesprächen eher um die eigene Trauer und Verlust und Vergeblichkeit und vielleicht auch Loslassen. Und das ist alles sozusagen so gruselig, aber auch sehr berührend erzählt.
Ja, aber du hast ja gesagt, es ist ein Kartenspiel. Wo kommen da jetzt die Karten rein beim Kämpfen, so quartettmäßig?
Genau, das ist sozusagen diese klare Untertrennung ist halt, während man durch diese Welt läuft, kommt man und Sperren und dann betritt man so eine Art Schlachtfeld. Das ist wie ein Schachbrett in Felder unterteilt und das Spielbrett ist aber sozusagen unregelmäßig geformt und da gibt es dann Monster. Und man selbst hat eine eigene Spielfigur, also eine, die eigene Spielfigur und eine unterschiedliche Anzahl von Gegnern. Auf abstrakter Ebene ähnelt das tatsächlich auch ein bisschen Schach. Es geht um Bewegung und Angriff und bei den Gegnerfiguren ist festgelegt, was die können. Man selbst kann sich bewegen oder eben Karten ausspielen und diese Karten beinhalten Fähigkeiten, Angriff, Verteidigung, Zauber. Also es ist im Prinzip wie ein Schachspiel. Aber es gibt die Figur nicht als feste Figur, sondern die Karten sagen, ob es eine Dame, ein Springer oder was auch immer ist. Also das ist das Zufallselement des Kartenspiels.
Okay, also viele Gamer kennen ja Kartenspiele so als Gimmick im eigentlichen Game. Mhm. Aber hier sind die Kartenspiele das Game, der Hauptbestandteil. Wie gut geht nun diese theoretisch totale Berechenbarkeit gemischt mit der Zufälligkeit eines Kartenspiels zusammen?
Also eigentlich, so auf den ersten Blick, das Basiskonzept funktioniert ganz gut, weil die Spielfelder sind ja viel kleiner als ein Schachbrett jetzt. Es gibt viel weniger Spielfiguren und dieses Zufallselement kommt das alles sozusagen zusammen und macht auch Spaß und erzählt sich am Anfang auch so ein bisschen. Aber es wird dann noch wilder. Das Ganze ist ein sogenannter Deckbuilder. Das heißt, es gibt gar kein festes Set aus Karten, sondern das feste Set, also mit dem man eigentlich in diesen Kämpfen spielt, das sind 20. Und für jeden bestandenen Kampf gibt es Ressourcen, die Todesschreier, das Todesheulen der Monster, die sammelt man und gibt sie dann aus für neue Karten. Damit kann man bessere Karten freischalten. Man kann sich auch mehrere dieser sogenannten Decks bauen, um auf bestimmte Kämpfe besser eingestellt zu sein. Und dann gibt es noch eine Ebene. Die meisten Karten, die innerhalb eines Kapitels, ja, also einer Welt, ne, also Schneewelt oder dieser dunkle Wald zum Beispiel, die da gelten, sind nahezu nutzlos in den anderen Kapiteln. Das heißt, man muss dann nochmal von vorne anfangen.
Also das klingt so, dass das ein gutes Spiel wäre für leidensfähige Leute. Für die einen wird es...
Eine gewisse Ausdauer wäre von Vorteil.
Also für die einen ist es dann vielleicht schon zu kompliziert, die anderen nörden sich gerne rein. Was sagst du zum Gesamtkonzept? Und wie viel bleibt eigentlich von der Geschichte, die ja ganz schön klang?
Tja, ist ein bisschen schwierig, weil das Spiel basiert eben nicht darauf, dass man den Kampf einmal gewinnt und dann weiter kann, die Geschichte weiterleben kann, sondern diese Monster kommen immer wieder. Und wenn man alle Karten für ein Kapitel freischalten muss, dann muss man alle Kämpfe in einem Kapitel immer wieder und sehr oft spielen. Und das macht das Ganze zu einem Spiel, das man meiner Meinung nach eben nur schwer durchgehend spielen kann. Das ist eher sowas, ich setze mich ein Jahr lang jeden Abend ran und mache was Kurzes. Und das ist eben für die Geschichte dann sehr schade, weil die ist eigentlich, wenn man sie erleben darf, ganz wunderbar erzählt und mythisch und geheimnisvoll, aber geht eben nur weiter, wenn man in der Welt vorwärts kommt. Und das dauert eben, wie ich gerade gesagt habe, sehr lange. Und damit verkommt diese Story zu so einer Kulisse. Ja, also aus Perspektive der Geschichte, man kann sich vielleicht vorstellen, wie du liest ein total spannendes und fesselndes Buch, aber bevor du umblättern darfst, musst du 10 Partien Skat gegen den immer selben Gegner spielen. Und das ist halt...
Für Skat-Fans gut.
Für Skat-Fans gut, aber für die Geschichte halt eben sozusagen so ein bisschen schade. Und die Perspektive des Kartenspiels, das ist wirklich ein sehr interessanter Ansatz, mit dem man viel Zeit verbringen kann. Aber eben, man muss mitbringen, dass man an perfekten Strategien tüfteln mag und eben tatsächlich auch so ein bisschen leidensfähig sein. Ich muss ganz ehrlich sein, für mich wäre es nichts, das ist zu repetitiv, aber wenn man sozusagen in dieses Klientel gehört, dann ist es, glaube ich, ein sehr gutes und spannendes Spiel.
Danke, Markus Richter, fürs Vorstellen. Also, falls Sie gerne an Kartenstrategien tüfteln, dann ist Death Howl für Windows-PC erschienen und kostet rund 20 Euro. Und am 19. Februar soll es dann auch für Konsolen wie PlayStation und Co. erscheinen. Vielen Dank.
Sehr gerne.